Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und am Ende des Jahres ist der ehemalige Basketballprofi Johannes Herbert zu Gast, aber nicht um über Basketball zu sprechen, sondern über seine neue Rolle. Seit dem 1. August ist Johannes Herbert hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland, eine Interessenvertretung, die sich vor gut 2 Jahren losgelöst hat vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der Verein will unabhängig die Interessen von Athletinnen und Athleten ansprechen und durchsetzen. Und wie man das in der Politik auch gerne macht, haben wir Johannes Herbert nach diesen ersten Monaten zu einem Gespräch gebeten und haben ihm ja zugegebenermaßen mehr Zeit gelassen als die üblichen 100 Tage. Schön, dass Sie da sind, Herr Herbert. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat zu Ihrem Amtsantritt geschrieben, dass Sie der Athletenlobbyist seien. Welchen knackigen Titel würden Sie sich denn geben?
Gute Frage. Also der Athletenlobbyist, da schwingt natürlich das Wort, oder schwingt nicht nur mit, sondern steht explizit das Wort Lobbyist drin. Das ist sicherlich Teil meiner Aufgabe. Ich fände es aber schöner, wenn die Athleten mich wirklich als einen Helfer und Fürsprecher sehen, der nicht nur auf politischer Ebene wirkt und im Sportausschuss herumtanzt, sondern den sie einfach anrufen können, wenn sie ein Problem haben und der ihnen dann auch konkret weiterhilft. Also insofern weiß ich nicht, ob Athletenhelfer der bessere Ausdruck ist, aber ich glaube, da finden wir noch einen.
Sie sind ja ehemaliger Basketballspieler, der Politikwissenschaft studiert hat. Sie haben zuvor bei der World Players Association gearbeitet. Und auch da ging es ja darum, dass SportlerInnen ihre Rechte gegenüber den Verbänden durchsetzen können. Was hat Sie denn überhaupt motiviert, sich in diesem Feld zu engagieren?
Na, mein Engagement für Athletenrechte begann, als ich eine Basketballspielergewerkschaft mitgegründet habe. Das war, glaube ich, 2004 oder 2005. Da haben wir SPIN gegründet. Die Nationalmannschaft damals, die Basketballnationalmannschaft, hat SPIN gegründet, um eben den Basketballspielern in der Bundesliga eine stärkere Stimme zu geben. Wie gesagt, ich war Gründungsmitglied, habe dann als Team Representative, also Teamvertreter, wie wir das genannt haben, eben für Mitglieder geworben in meiner Mannschaft und dann auch im Vorstand von SPIN mitgearbeitet. Und das waren eigentlich die ersten Berührungspunkte mit der Athletenvertretung. Und das ist mir immer erhalten geblieben, hat mich motiviert, auch da weiterzumachen. Ich fand schon immer, dass es so ein strukturelles Ungleichgewicht gab zwischen jenen, die draußen auf dem Feld waren und die Arbeit gemacht haben und jene, die darüber Entscheidungen getroffen haben und Regeln gesetzt, und wollte eigentlich immer dafür arbeiten, dass es dort so ein Gleichgewicht gab.
Im Basketball geht es ja sehr viel auch um die körperliche Belastung von Spielerinnen und Spielern. Gab es da einen Schlüsselmoment für Sie, auch vor SPIN dann?
Ich würde nicht sagen, dass es vorher schon einen Schlüsselmoment gab. Es gab immer wieder Situationen, wo ich mich so isoliert als Spieler machtlos oder klein gefühlt habe gegenüber eines Funktionärs oder eines Managers. Im Basketball haben wir ja mehr so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung zwischen Verein und Spieler. Und wo ich immer geglaubt habe, dass wenn man sich kollektiv zusammenschließt, dass man da eben mehr erreichen kann und eine bessere Stellung erreicht.
Und jetzt sind Sie Teil des Vereins Athleten Deutschland. Der wird inzwischen mit 450.000 Euro jährlich aus dem Sportetat des Bundesinnenministeriums finanziert. Und dadurch werden ja bezahlte Angestellte wie Sie erst möglich. Was macht denn ein hauptamtlicher Athletenvertreter oder Athletenhelfer?
Ja, wir sind ja momentan noch eine relativ kleine Organisation. Also wir haben im Moment sind wir zu dritt. Und das heißt eigentlich, dass jeder von uns viele Aufgaben schultern muss. Aber in erster Linie jetzt, als ich meinen Job angetreten habe im August, waren halt schon verschiedene Projekte auf den Weg gebracht. Es gab viele Ideen, die in der Luft herumflogen. Verschiedene Handlungsstränge waren angelegt. Und deswegen bestand eigentlich die erste Aufgabe darin, erstmal diese verschiedenen Stränge zusammenzufügen und zu überlegen, okay, was sind jetzt die Kernziele des Vereins? Wie können wir die formulieren in strategischen Maßnahmen? Also das war erstmal eine sehr strategische Arbeit, die da auf uns zukam oder auf mich zukam in den ersten Monaten. Gleichzeitig mussten wir eben uns um den Haushalt kümmern für 2019, dann den neuen Haushalt für 2020. Es waren auch viele administrative Aufgaben dabei, die nicht so nach außen kommuniziert werden, aber die wir oft vergessen. Aber im Kern ist es natürlich, setze ich mich jeden Tag an einen Schreibtisch und überlege mir, wie kann ich jetzt durch meine Arbeit die Situation der Bundeskaderathleten und Athletinnen verbessern. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen. Und da gibt es, wie wir schon angesprochen haben, die Arbeit auf politischer Ebene, wo man versucht, strukturelle Verbesserungen zu erzielen und dann gleichzeitig eben diese ganz konkrete Hilfestellung für die Athletinnen und Athleten in ihrem Alltag. Das heißt, im Verhältnis zu ihrem Verband, da geht es um Athletenvereinbarungen, um Nominierungsprozesse, um ihre duale Karriere, die Vereinbarkeit von Studium und Leistungssport. Also es ist eine Fülle von Themen, die da vor uns liegt und wo auch unsere größte Aufgabe, eigentlich die Selbstdisziplin ist, auch zu verschiedenen Prozessen Nein zu sagen. Weil natürlich jetzt dadurch, dass der Verein gefördert wird, auch eine große Erwartungshaltung entstanden ist, dass er sich an vielen Prozessen beteiligt und ja auch seitens der Politik, was ja eigentlich ganz toll ist, eine Offenheit besteht und den Wunsch nach Einbindung der Athleten. Nur wir müssen halt ganz klar definieren, an welchen Stellen können wir uns denn schon wirklich auch substanziell einbringen. Und auch bestimmt liegt das tatsächlich im Kerninteresse unserer Mitglieder. Und diese verschiedenen Stränge, Erwartungshaltungen und Ziele auszutarieren, ist gar nicht so einfach im Moment.
Dann lassen Sie uns doch kurz über Ihre Strategie sprechen, die Sie ja entwickelt haben. Was ist denn Ihr Ziel? Was machen Sie und was machen Sie explizit nicht?
Ja, also wir haben eine Strategie entworfen, die hat drei strategische Säulen. Das ist Stimme, Schutz und Perspektive. Und Stimme ist deshalb so wichtig, weil das ist natürlich der Kern dieses Vereins, ist den Athletinnen und Athleten eine starke und unabhängige Stimme zu geben. Und unter dieser Säule Stimme sind alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass diese Stimme stark wird. Und das heißt Mitglieder gewinnen, das heißt auch Mitglieder stark einbinden in die Arbeit des Vereins. Wir haben auch erkannt, dass natürlich mit dieser geringen Stab und der Ausstattung, die wir haben, dass wir natürlich nicht alles selber erledigen können, sondern dass wir ganz dringend die Arbeit der aktiven Sprecherinnen und aktiven Sprecher auf Verbandsebene benötigen, die unsere Konzepte dann umsetzen, die uns selber mit Ideen füttern. Deswegen ist jetzt auch im nächsten Jahr, bevor ich jetzt auf die zwei anderen Säulen zu sprechen komme, muss ich ganz klar sagen, die strategische Ausrichtung für das nächste Jahr ist ganz klar diese Hinwendung nochmal zu unseren Mitgliedern, die Arbeit mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten. Wie können wir sie auf Verbandsebene stärken? Es ist ja so, dass in den, ich glaube momentan 64 Spitzenverbänden, nur ungefähr die Hälfte hat eine Einbindung des aktiven Sprechers überhaupt in ein entscheidendes Gremium. Das heißt, viele sind noch überhaupt von diesem Entscheidungsprozess ausgeschlossen.
Also Sie wollen praktisch eine Stimmberechtigung für die Athletinnen und Athleten in ihren Gremien, in den Verbänden erzielen erstmal oder erwirken?
Ja, richtig. Das ist eine der Aufgaben. Also wirklich den Athletensprecherinnen und Athletensprechern auch zu vermitteln, was ist ihre Rolle, welche Rechte und Pflichten haben sie, was dürfen sie auch einfordern, bei welchen Prozessen dürfen sie sich beteiligen und ist es auch politisch gewollt, dass sie sich beteiligen und wie können sie das dann am besten meistern und wie können wir sie dabei am besten unterstützen. Und das ist natürlich bei der Heterogenität unserer Mitglieder in die verschiedenen Sportarten, aber auch dann die paralympischen Athleten. Die Athleten aus den nicht-olympischen Verbänden, also das ist eine ganze Menge Holz, was wir da alles bedenken müssen, aber auch eine unheimlich spannende Aufgabe. Dann komme ich vielleicht jetzt mal zur zweiten Säule, die wir Schutz nennen. Da geht es eben tatsächlich dann konkret um die Rechte, die wir schützen wollen. Es gibt auch Teilbereiche, da müssen die Rechte erst ausgebaut werden. Wenn wir jetzt denken zum Beispiel an eine gerechte Beteiligung an Einnahmen.
Dazu kommen wir später
nochmal. Da habe ich mir gedacht, wollen Sie später noch Fragen zu stellen. Und dann aber auch darum, dass man diese Rechte eben durchsetzt, weil es ist ja schön und gut, sie auf Papier zu haben, aber wir brauchen auch eben gute Prozesse, Schiedsverfahren und so weiter, die auch garantieren, dass ein Athlet im Streitfall dann am Ende auch sein Recht bekommt. Und auch da haben wir jetzt zum Beispiel eine erste kostenfreie Rechtsberatung geschaffen, den Legal Counsel. Das ist ein kleiner Kreis von Anwälten, die eben unseren Mitgliedern so eine erste Beratung gewähren, so damit sie sich auch im Konfliktfall dann auch zur Wehr setzen können. Dann kommen wir zur dritten Säule und das ist Perspektive. Und da geht es natürlich darum, den Athleten auch Perspektiven zu sichern. Da geht es um die sportlichen Rahmenbedingungen. Da reden wir über Themen wie die Leistungssportreform. Wie können wir die als Verein adäquat begleiten, sodass tatsächlich gute Perspektiven geschaffen werden für die Athleten und Athletinnen. Und gleichzeitig dann Themen wie die duale Karriere, die wir da pushen wollen, sowie der Gesundheitsschutz und auch die persönliche Entwicklung unsere Mitglieder, denn wir denken, dass der Begriff der dualen Karriere zum Beispiel relativ eng gefasst ist. Wir reden da immer nur von der Vereinbarkeit von Sport und Beruf oder Sport und Studium, wobei viele unserer Mitglieder, auch Jüngere vor allem, da noch gar nicht so eine richtige Entscheidung getroffen haben. Für die geht es erstmal darum, dass der Sport sie, in den sie ja in jungen Jahren gehen und der sie sehr, sehr stark formt, auch in ihrer Persönlichkeit, dass sie da nicht Scheuklappen anlegen, sondern auch adäquate Angebote und Inspiration finden, dass sie sich eben da ein bisschen auch breiter aufstellen, was ihre persönliche Entwicklung angeht.
Aus der Erfahrung der letzten Monate, mit welchen Fragen wenden sich die Athletinnen und Athleten hauptsächlich an Sie? Was ist da das größte Problem oder wo brennt es am meisten?
Eigentlich ist es sehr unterschiedlich, weil natürlich die Sportarten auch ganz unterschiedlich sind und verschiedene Problemstellungen mit sich bringen. Aber eine Sache, die wir immer wieder hören, ist, dass sich Athleten oft übergangen fühlen, sei es bei Nominierungsprozessen, sei es bei Athletenvereinbarungen. Also dass sie eigentlich nicht adäquat in die Arbeitsprozesse eingebunden werden, sondern meistens kurz vor knapp ein Dokument vorgelegt bekommen, das sie dann unterschreiben sollen. Und in der Kürze der Zeit ist dann selten möglich ist, dass sie da überhaupt qualitativen Input liefern können oder sich schlau machen können oder uns Bescheid sagen können, einen Anwalt Bescheid sagen können, dass er diese Dokumente nochmal prüft. Es gibt immer wieder auch Fälle, wo sich einfach Athletinnen und Athleten schlecht behandelt fühlen von ihren Verbänden. Das sind natürlich auch immer Fälle, wo wir auch Wert darauf legen, dass wir die andere Seite kennenlernen. Ich habe, wenn es Kontakt mit den Verbänden gab, immer betont, dass ich auch verstehen möchte, wie deren Prozesse ablaufen, wie deren Beschränkungen vielleicht auch sind, damit wir dann auch unsere Mitglieder adäquat beraten können, was sie tun können und auch wie es eben auf Verbandsseite aussieht. Also ich möchte unbedingt, dass da so eine gegenseitige Empathie auch entsteht, also zwischen dem Verein und auch den Verbänden.
Ein großes Thema im deutschen Sport war ja die Spitzensportreform in Deutschland in den vergangenen Jahren. Wir hatten erst kürzlich hier ein Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Sportjournalisten, die alle moniert haben, dass da eigentlich bei Weitem nicht das umgesetzt ist, was versprochen wurde. Die Athleten sollten ja bei dieser Reform des Sportsystems im Mittelpunkt stehen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was da unternommen wurde?
Ich finde eigentlich, dass es noch zu früh ist, da eine tatsächliche Wertung abzugeben.
Also die wurde ja immerhin vor 3 Jahren eingeleitet, diese Reform.
Die wurde jetzt vor 3 Jahren eingeleitet, das ist richtig. Aber jetzt zum Beispiel diesen Prozess dieser Potenzialanalyse haben jetzt die Winterspitzenverbände erst im letzten Winter durchlaufen, die Sommersportverbände erst gerade eben. Also ich finde es tatsächlich noch zu früh, den Prozess endgültig zu bewerten. Ich glaube, wenn wir jetzt von der Potenzialanalyse weggehen, weil zumindest in der Putters-Kommission, die hat nämlich auch ein zweites Ziel formuliert.
Das muss man kurz dazwischen schieben. Das ist eine Kommission, die erstmal ein wissenschaftliches System entwickeln sollte, wie Verbände analysiert werden können, welche Effizienz, welches Potenzial sie haben und auch in ihre Athletinnen und Athleten stecken können.
Richtig, genau. Aber sie hat neben dieser potenzialorientierten Förderung ein zweites Ziel ausgegeben und das ist die Gewährleistung eines humanen Leistungssports. Und da gibt es in diesen verschiedenen Attributen, die Protas von den Verbänden abverlängt, viele Elemente, von denen ich glaube, dass sie sehr hilfreich sind für die Athleten. Da sollen Verbände Athletenkoordinatoren haben, da sollen Verbände Konzepte haben für die duale Karriere, da sollen Verbände ihre medizinische Betreuung verbessern, da sollen sie auch eine Idee haben, wie sie ihr Personal weiterentwickeln, was den Athleten ja dann auch wieder zugutekommt. Insofern glaube ich, hat diese Reform viele gute Elemente. Die Frage ist jetzt nur, schaffen wir diesen Strukturwandel? Schaffen wir aus diesem Strukturwandel wirklich einen kulturellen Wandel zu machen, wo dann auch diese Konzepte, die jetzt alle über Protas angefordert und eingereicht wurden, tatsächlich auch die Kultur in den Verbänden verändern. Also dass diese Konzepte auch gelebt werden und dass die Athleten am Ende dann auch den Benefit tatsächlich daraus ziehen können. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn Verbände besser organisiert und strukturell besser aufgestellt sind, dass das den Athleten zugutekommt und dass das durchaus auch leistungssteigernd wirken kann.
Es müsste ja eigentlich in ihrem ureigenen Interesse liegen, dass man eben sagt, man knüpft wirklich bestimmte Dinge dann auch an die Förderung, die in ihrem Interesse liegen, wie zum Beispiel wirksame Präventionsmaßnahmen, was Gewalt angeht.
Ja, ganz richtig. Das sind auch Elemente, die dort abgefragt werden. Das sind diese Schutzkonzepte, das sind Kontaktstellen für Athleten, um eventuell Verdachtsfälle bei solchen angesprochenen Situationen zu melden. Und wir finden ganz klar, dass das zu einer Förderbedingung gemacht werden sollte.
Und das geht Ihnen auch schnell genug?
Also zumindest hat ja jetzt im Hinblick auf zum Beispiel Hinweisgeber, Whistleblower-Schutz, die Bundesregierung gesagt, dass sie das zur Förderhaushaltung machen will. Also es sollte unseres Erachtens schnell umgesetzt werden. Ich finde auch, man muss fairerweise den Verbänden vielleicht ein bisschen Zeit geben. Sie sind ja anscheinend, zumindest Teile der Verbände, wenn man diesen Aussagen glaubt, doch kalt erwischt worden und sind ja auch oft personaltechnisch nicht unbedingt überragend aufgestellt. Insofern finde ich, sollten wir der Reform noch ein bisschen Zeit geben, bevor wir abschließend evaluieren, ob sie tatsächlich das erreicht hat, was sie erreichen wollte. Und von unserer Seite ist es so, dass wir das natürlich intensiv begleiten und ich glaube auch, dass wir eine Rolle spielen können von Athletenseite aus, um wirklich zu evaluieren und zu sagen, ja, wenn wir zum Beispiel uns die Schutzkonzepte angucken, geht der Schutzbeauftragte denn tatsächlich ans Telefon am Ende des Tages, wenn ihn einer anruft? Und also insofern, es ist natürlich ganz wichtig für uns, da am Ball zu bleiben.
Eine Sache, die in diesem Jahr noch vor ihrer Zeit erreicht wurde, war eine Lockerung des Werbeverbots für Athletinnen und Athleten während und rund um die Olympischen Spiele. Das ist eine IOC-Richtlinie, die Regel 40 heißt. Die hat das bisher stark eingeschränkt. Unter anderem ihr Verein hat sich erfolgreich dagegen gestemmt. Das Bundeskartellamt hat Anfang des Jahres eine Lockerung für Deutschland erwirkt. Ist das aus Ihrer Sicht erst der Anfang?
Ja, es gibt auch im Moment international eine Bewegung von Athletinnen und Athleten, die sich formiert, die weitere Reform dieser Regel 40 anmahnt.
Inzwischen haben ja auch einige andere Länder nachgezogen.
Richtig, es haben einige andere Länder nachgezogen und ich denke schon, dass es ein guter Anfang ist. Athleten Deutschland hat einmal die Forderung aufgestellt nach einer direkten Beteiligung. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, einer direkten Beteiligung an den Einnahmen des IOC. Ich denke, wir müssen diese Unterhaltung auf jeden Fall weiterführen.
Das IOC begründet die Regel 40 immer damit, dass es eben dazugehört, dass die Sponsoren des IOC ihre Rechte bekommen, weil das Geld dieser exklusiven IOC-Sponsoren am Ende ja auch den Athleten zugute käme.
Ja, ich kenne das Argument. Also man muss einmal sagen, dass der Großteil der IOC-Einnahmen ja gar nicht von den Sponsoren kommt, sondern aus den TV-Rechten. Das heißt, da findet schon mal eine erste Einschränkung statt. Diese Einnahmen werden umverteilt, ja, an die verschiedenen nationalen Olympischen Komitees und die internationalen Spitzenverbände. Und dieses Geld soll dann auch eben in den Nachwuchsbereich fließen. Und ich finde, das hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Auf jeden Fall, es würde jetzt auch, ich glaube, keines unserer Mitglieder sagen, wir wollen selber das ganze Geld abgreifen, um dann dem Nachwuchs den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Also das würde keiner von uns wollen. Gleichzeitig muss es eine faire Beteiligung der Athleten und Athletinnen an den Einnahmen geben. Das ist nach wie vor klar, weil sie sind diejenigen, die eigentlich ihr ganzes Leben darauf hinarbeiten, sich Verletzungsrisiken aussetzen, die ihre beruflichen Karrieren zurückstellen. Und sie sollen dann auch eine Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Und das IOC, das muss man auch dazu sagen, verteilt ja nicht nur Geld um. Das IOC investiert auch erhebliche Summen, zum Beispiel in seinen eigenen Fernsehkanal, wo ich mich persönlich auch frage, ob das sein muss, ob das noch im Sinne der Mission des IOC ist, dass man den eigenen, den Olympic Channel finanziert. Und ich glaube, da gibt es vielleicht noch andere Punkte, die man sich angucken kann und überlegen muss, ist dieses Geld, sollte das nicht tatsächlich an die Athleten gehen?
Ja, und da sind wir ja eigentlich dann auch schon mittendrin. Also die Regel 40, das war das eine. Und Ihre Forderungen an das IOC gingen ja noch weiter. Athleten Deutschland ist aber abgeprallt mit der Forderung, dass das IOC ein Viertel der Einnahmen an Athleten ausschütten soll. Was machen Sie denn jetzt aus dieser Zurückweisung?
Ja, diese Forderung wurde ja schon vor einiger Zeit aufgestellt, da war ich noch nicht an Bord. Gleichzeitig steht sie noch immer im Raum und wie ich das eben gesagt habe, bleibt auch bestehen, dass wir einen fairen Anteil uns wünschen an den Einnahmen. Ich glaube, es wird, falls wir da, also um weitere Lockerungen oder in diese Richtung hingehen, Fortschritte erzielen wollen, wird es nur im Verbund gehen mit Athletenvertretungen international. Wir sind auch dabei, Gespräche zu führen und Bande zu knüpfen mit einigen. Ich glaube, da müssen wir uns aber noch ein bisschen Zeit geben. Das ist international, so eine Bewegung zusammenzuführen, ist sicherlich nicht leicht. Aber ich sehe da schon die zarten Anfänge.
Ist es Ihr Ziel, da eine internationale Bewegung anzuführen?
Ach, ich weiß nicht, ob wir die unbedingt anführen müssen. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel von uns, sie zusammenzubringen. Also das ist kein primäres Ziel, aber wir reden immer wieder mit verschiedenen Athletenvertretungen, sei es Athletenkommissionen oder auch unabhängigen Athletenvertretungen. Und ich glaube, über kurz oder lang werden die zueinander kommen. Und da muss es gar nicht zwangsläufig nur jetzt um die Verteilung der Einnahmen gehen. Ich glaube, den Athleten geht es vielmehr auch darum, ein Mitspracherecht zu haben bei ganz vielen Regeln, die eben ihre Arbeit und ihre Lebenssituation betreffen. Denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass die Athleten eigentlich sich in einem Privatrecht befinden, was vom IOC gesetzt wird und in vielen Bereichen auch Rechtseingriffe erdulden müssen, aber sie haben an keiner Stelle wirklich die Möglichkeit einer echten Mitsprache. Und allein daraus, aus dieser Tatsache, gründet sich schon sehr viel Motivation, dann doch da mehr Mitsprache und mehr Mitbestimmung zu verlangen.
Lassen Sie uns aber doch noch mal kurz bei den Tantiemen bleiben und beim Geld. Der IOC-Präsident Thomas Bach hat im Deutschlandfunk seine Sicht angedeutet, dass sich Athletinnen und Athleten in Deutschland auf einem hohen Niveau beklagen. Was entgegnen Sie denn da?
Ja, ich glaube, Thomas Bach macht da die falsche, es ist die falsche Debatte. Es geht nicht darum, ob wir uns auf einem hohen Niveau beklagen. Es geht einfach um eine faire Beteiligung. Und diese faire Beteiligung stünde ja genauso Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern zur Verfügung, die vielleicht Spitzensport nicht auf dem Niveau betreiben können, auf dem er hier in Deutschland betrieben wird. Also insofern halte ich nicht viel von dem Argument.
Werden Athleten da gegeneinander ausgespielt?
Ja, man hat schon das Gefühl, dass das IOC auch in seiner Kommunikation nach außen oft betont, dass die Kritik am IOC oder die Forderung nach mehr Einflussnahme und mehr Rechten immer von westlichen Athletenvertretungen ausgeht und dass man schon versucht, da seinen kleinen Keil zwischen dem Rest der Welt und den Westen sozusagen zu treiben. Aber ich glaube, davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir reden mit allen und wir glauben, dass wir gute Argumente haben, für die wir auch andere Athletenvertreter aus anderen Ländern gewinnen können.
Dann, Herr Herber, schauen wir nochmal nach Deutschland. Sie haben erreicht, dass auch Athletinnen und Athleten, die nicht bei der Bundeswehr, dem Zoll oder der Polizei angestellt sind, Geld vom Bund bekommen können. Es wird außerdem ein Fonds für eine Athletenrente angelegt. Das wurde weitreichend gewürdigt und auch gefeiert. Aber vielleicht an der Stelle auch mal die kritische Frage: Wie erklären Sie kritischen Steuerzahlern, dass sie dafür aufkommen sollen?
Ja, die Bundesregierung begründet ihre Sportförderung ja damit, dass die Athleten oder der Erfolg der Athleten zur Repräsentation Deutschlands beiträgt. Und ich glaube, wenn wir uns das als Land wünschen, wenn wir die Erfolge der Athleten sehen wollen und uns auch bis zum gewissen Maß in ihrem Glanz sonnen wollen, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass sie genügend ausgestattet sind, dass sie für die Risiken, die sie eingehen, das habe ich schon angesprochen, in puncto Gesundheit, in puncto persönlicher Entwicklung, dass sie da eine entsprechende Wertschätzung erfahren. Und ich glaube, die Wertschätzung findet statt über die Athletenförderung. Also das ist eigentlich so eine Art Grundsicherung, die bei manchen noch nicht mehr dazu reicht, ihre Notwendigkeiten zu sichern. Nichtsdestotrotz, das ist eine gute Sache. Und dann gleichzeitig der Einstieg jetzt in die Altersvorsorge, glaube ich, wirklich nochmal ein Signal der Wertschätzung, dass Athleten eben durch ihre Leistungssportkarrieren später in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen und dafür dann doch zumindest ein kleines Stück entschädigt werden sollen.
Verstehen Sie, wenn jemand, der jetzt 30 Jahre lang gearbeitet hat und keine Grundrente bekommt, sagt, das ist eine Elite, die sich einen Luxus leisten will, nämlich Leistungssport zu betreiben?
Ne, ich sehe, es ist kein Luxus. Es ist ja auch einfach ein...
Aber es ist eine freie Entscheidung.
Ja, klar, es ist eine freie Entscheidung, diesen Weg zu wählen. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, die viele Athletinnen und Athleten ganz früh treffen und die eigentlich von Kindesbeinen oder im Teenageralter an wirklich viel dafür opfern, die tagtäglich, jetzt in meinem Fall, in die Halle gehen und sich schinden und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Und insofern sehe ich das nicht als Luxus. Man kann das auch als Beruf wie jeder andere definieren.
Planen Sie auch auf lange Sicht mit Steuergeld oder ist das aus Ihrer Sicht jetzt eher eine Übergangslösung, bis Sie andere Wege, zum Beispiel Geld vom IOC, gefunden haben?
Also der Verein an sich, wir sind natürlich auch jetzt eigentlich auch sehr glücklich darüber, dass wir eine Förderung vom Bund bekommen. Gleichzeitig schauen wir aber auch, ob es Mittel und Wege gibt, wie wir zumindest einen Teil Eigenkapital generieren können. Für die Athleten und Athletinnen, ich glaube, die sind auch sehr dankbar darüber, dass der Bund sie durch Steuergelder fördert. Ich glaube nicht, dass es mittelfristig realistisch ist, dass die Leistungen, die sie im Moment bekommen, durch so eine Art Revenue Sharing vom IOC abgedeckt werden können.
Welche Modelle könnten Sie sich denn vorstellen, wenn Sie sagen, es gäbe vielleicht Möglichkeiten, zumindest einen Teil anders zu bestreiten? Da gibt es ja bestimmt schon Gedankenspieler bei Ihnen.
Sprechen wir jetzt über den Verein oder sprechen wir über den Lebensunterhalt der Athletinnen?
Nee, wir sprechen über den Lebensunterhalt.
Ich meine, eines haben wir schon angesprochen, das sind eine gerechte Verteilung der Einnahmen. Da geht es ja nicht nur um Olympische Spiele, es gibt ja auch andere Events, bei denen Einnahmen generiert werden. Ansonsten gibt es für Sportler natürlich eigentlich nur die Einnahmequelle über Sponsoren und wie wir wissen, kommen da auch immer nur eine kleine Gruppe momentan von den wirklich erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern in Frage. Insofern so ein richtig belastbares Modell, wie sich Spitzensportler frei von Steuergeldern momentan finanzieren können, sehe ich eigentlich nicht.
Sie haben zu Ihrem Antritt gesagt, Sie wollen helfen, einen Wandel in der gesamten Sportlandschaft herbeizuführen. Wie sähe denn die Sportlandschaft nach 5 weiteren Jahren Athleten Deutschland in Ihrer Optimalvorstellung aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich denke, was wir vor allem herbeiführen wollen, ist eine proaktivere Herangehensweise der Verbände. Also ich wünsche mir, dass Verbände wenn sie sich neue Maßnahmen überlegen, dass sie Athleten von Beginn an mit einbeziehen und zwar nicht nur mit der Überlegung, der Athlet steht im Zentrum, sondern tatsächlich, dass da eine echte Kooperation entsteht. Ich wünsche mir natürlich, dass die verschiedenen Schutzkonzepte im Hinblick auf sexualisierte Gewalt, dass die umgesetzt werden, dass es eine ganzheitliche Prävention gibt im Bereich Anti-Doping, dass man dort nicht nur die Stellschrauben bei den Athleten enger zieht, sondern dass man auch eben das Umfeld verstärkt in den Blick nimmt. Ich würde mir wünschen, dass Athleten fair beteiligt werden, gerade wie wir darüber gesprochen haben, an den Einnahmen von diesen großen Sportevents. Wir arbeiten darauf hin, dass eine echte Mitbestimmung und zwar nicht nur national, sondern auch international stattfindet und auch, dass...
Im Sinne von mehr Stimmen in Gremien, in Entscheidergremien.
Ja, mehr Stimmen. Am besten eine paritätische Einbindung von Athletinnen und Athleten, dass sie gerade bei den Entscheidungen, die sie ganz stark und direkt berühren, ein echtes Mitspracherecht haben.
Das war das Sportgespräch heute mit Johannes Herber, dem Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland. Danke, Herr Herber, dass Sie heute dabei waren. Und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Sie können dieses Sportgespräch wie immer auch als Podcast abonnieren und zeitsouverän nachhören. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Tschüss.